Ich habe ein Problem, möchte ich nicht sagen. Probleme sind wirklich andere. Aber mein Skript habe ich eigentlich immer auf meinem iPad. Das ist ein größerer Bildschirm. Und jetzt habe ich aber irgendwie mein iPad verloren oder irgendwo vergessen bei Josis oder irgendwo. Ist ja auch egal. Also, oder na, ja, doch, ist egal. Es sind alles weltliche Dinge. Ich habe jetzt mein Skript hier auf dem Handy. Ja? Also, wenn ich jetzt immer wieder auf das Handy gucke, dann gucke ich nicht oder nicht nur Bundesliga-Highlights oder irgendwelche Nachrichten oder sowas, sondern ich gucke auf das Skript. Und wenn ich auch mal so gucken muss, dann brauche ich eine Brille. Naja, wie auch immer, ihr könnt euch das vorstellen, ich bin mir sicher. Also, ich bin total dankbar für alles, was Gott unter uns schon getan hat. Und ich finde das so interessant, dass Gott immer anders wirkt. Wir sagen im Zentral immer, dass wir immer einen Schritt hinter dem Heiligen Geist sein wollen. Wir wollen nicht darum beten, dass er segnet, was wir tun, sondern wir wollen das tun, was er segnet. Wir wollen immer schauen, was tut er. Und was er tut, das wollen wir auch tun. Und was er lässt, das wollen wir auch lassen. Und es ist so interessant und das macht es für mich umso so authentischer, dass wenn wir den Heiligen Geist bitten, unter uns in seiner Kraft zu wirken und den Raum einzunehmen. Wenn wir beten, komm, Heiliger Geist, dann heißt es ja nicht, dass er noch nicht da wäre. Sondern wir beten, komm und nimm jetzt diesen Raum ein und leite uns jetzt und nur du. Aber dann ist so interessant, dass es kommt immer anders, als man denkt. Ne? Und das macht es für mich so authentisch. Gestern dachte ich, wahrscheinlich, ich spreche über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wahrscheinlich ist das, was viel passieren wird. Habe da so meine innere Agenda und gebe die dann immer wieder Gott ab, aber denke dann so, ja, ich denke mal so, ich mache das jetzt schon lange genug und so. Ne? Aber es kommt immer anders. Und wir beten, komm, Heiliger Geist. Und dann merke ich, warte, was machst du denn jetzt? Achso, nee, du machst jetzt gerade was ganz anderes. Damit habe ich jetzt gerade gar nicht gerechnet. Und dann bekomme ich Worte der Erkenntnis. Und er fängt an einem ganz anderen Ende an. Und dann macht er das in seiner Souveränität, so wie er das macht. Und er tut die Dinge, die nur er tun kann. Und ist das nicht wunderbar? Die Heilungen, die wir gesehen haben gestern, ist das nicht wunderbar? Das ist so herrlich. Ich möchte heute ein bisschen weiter einsteigen, wie wir in der Kraft des Heiligen Geistes dienen und was so die theologische Grundlage ist von dem, was wir hier machen. Ich hab ja schon ein bisschen was erzählt aus meiner Geschichte. Für mich, aus dem, was ich so kannte, waren Charismatiker immer Leute, die halt, naja, das waren halt so Typen. Ne? Das waren halt Leute, die das brauchen, das Emotionale oder sowas. Aber theologisch ist das auf dünnem Eis so. Ne? Und dann hat man immer davon gesprochen, es gibt die Bibelgemeinden und es gibt die Heiliggeistgemeinden. Ne? Und die Bibelgemeinden, das sind die sicheren. Ja? Die stehen auf einem guten Fundament. Ja? Und die Heiliggeistgemeinden, das ist immer so ein bisschen wackelig, das ist emotional und das ist theologisch immer, ich weiß nicht so genau. Nun, das Ding ist, eine Bibelgemeinde kann von sich nicht behaupten, dass sie eine Bibelgemeinde ist ohne den Heiligen Geist. Ja? Weil das ja die Bibel sagt. Ne? Und am Ende wird Wort und Geist muss zusammenkommen. Ne? Das Wort Gottes und das Wirken Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes. Und wir brauchen den Heiligen Geist, um überhaupt die Bibel zu verstehen. Ja? Und das heißt nicht, dass wir uns verlieren in irgendwelchen emotionalen irgendwas, ja? Sondern es braucht beides. Die vermeintlichen Geistgemeinden, die brauchen das Wort Gottes und die brauchen das Korrektiv und die brauchen das feste Fundament. Ne? Und die vermeintlichen Bibeln der Gemeinden, die irgendwie das da nicht wollen, ne, die brauchen doch das Lebendigmachende. Ja? Und dass der Heilige Geist ihnen die Schrift auslegt und dass der Heilige Geist all das in die Gemeinde hineinbringt, was Jesus am Kreuz freigesetzt hat. Und es muss also beides zusammenkommen. Und ich weiß nicht, wie es hier in Österreich ist, aber in Deutschland war es so, dass es da eine tiefe Spaltung innerhalb der 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 Kirche gab. 1907 oder so, glaube ich. Und tragischerweise haben sich eigentlich da Strömungen getrennt voneinander und ich würde auch sagen, die gesunde Korrektur, ja, ist dadurch aufgelöst worden an vielen Stellen. Und ich freue mich, dass es jetzt viel, viel weiter nicht zusammenkommt. Ein bisschen mehr über so eine theologische Grundlage. Ich weiß noch, wie ich das Buch von John Wimberner gelesen habe. Heilung in der Kraft des Geistes. Und ich bin damals zu meinem Dogmatik-Dozenten gegangen und habe gesagt, ich lese gerade John Wimber, ne? Heilung in der Kraft des Geistes. Und dann sagte ich, das ist verrückt. Das ist ja theologisch, das ist richtig gutes Zeug. Das ist gutes Material. Ne? Und ich war darüber verwundert, weil ich dachte, Charismatiker sind halt irgendwie, das ist dann nur die Erfahrung immer, die gilt oder irgendwie sowas. Ne? Und sagte mein Dogmatikdozent, ja natürlich, ne? das ist ein guter Theologe gewesen. Ja? Und für mich war es wichtig zu verstehen, die Theologie vom Reich Gottes. Ich habe selber immer davon gehört, wenn vom Reich Gottes gepredigt wurde, wenn vom Reich Gottes gesprochen wurde, dann war das aus der Tradition, wo ich herkomme, immer das Zukünftige, das Himmelreich, in das wir hineintreten werden, wenn wir sterben. Und von daher hat es überhaupt gar nicht so richtig Sinn gemacht, wenn Jesus immer wieder vom Reich Gottes erzählt hat und darüber gelehrt hat, weil ich dachte, das ist doch nur relevant für uns, wenn wir irgendwie sterben. Aber das ist natürlich nicht so. Ich erkläre mal so ein bisschen. Ich führe uns da mal so ein bisschen ein. Mal gucken, wie weit wir kommen. Mit wenig Skript. Jesus ist die Grundlage von all dem, was wir machen. Jesus ist die Verkörperung all dessen, was Gottes Wille ist. Jesus ist der Dreh- und Angelpunkt. Es dreht sich alles um König Jesus. Wenn wir über den Dienst in den Gaben und der Kraft des Geistes sprechen. Das ist keine separate Sache. Das ist keine Sache, die wir voneinander trennen und wo wir dann sagen, ja, es gibt diese Jesus-Leute und die Geist-Leute oder sowas. Nein, es dreht sich alles um König Jesus. Und Jesus ist unsere Theologie. Das ist eine Glühbirne. Unsere Theologie für den Dienst in den Gaben und der Kraft des Heiligen Geistes. Wir sehen den roten Faden durch die Bibel. Gott hat die Welt gemacht. Alles war in bester Ordnung. Alles war perfekt. Gott hat dich und mich gemacht oder hat die Menschen gemacht und hat sie beurteilt. Mit welchem Urteil? Er hat ihnen eine Note gegeben. Sehr gut. Note 1+. Ja? Und alles, was er gemacht hat, war in perfekter Ordnung. Der Mensch hat in einer perfekten Harmonie mit sich selbst gelebt. Der Mensch hat in einer perfekten Harmonie mit seinem Umfeld gelebt und der Mensch hat in einer perfekten Harmonie mit Gott gelebt. Es gab nichts, kein Staubkorn dazwischen. Es gab nichts, was das kaputt gemacht hätte, was es verunreinigt hätte, dreckig gemacht hätte. Der Mensch konnte sich ansehen und konnte sich lieben und konnte ein ganz klares Ja und Amen dazu sagen, wenn Gott gesagt hat, sehr gut, du bist sehr gut. Der Mensch konnte auch den anderen ansehen und sagen, du bist auch sehr gut. Der Mensch hat in einer vollkommenen Harmonie miteinander gelebt. Und er hat in einer perfekten Harmonie mit Gott gelebt. Alles war in bester Ordnung. Es gab keinen Streit, es gab keine Ungerechtigkeit, es gab keine Krankheit, es gab keine Ausbeutung, es war alles in einer wunderbaren und perfekten Harmonie. Das ist das, wie Gott es gemacht hat. Und der Mensch sollte nicht einfach nur da rumliegen und rumhängen und sich den Wanst vollschlagen, sondern der Mensch hatte auch einen Auftrag. Das war der, sich zu vermehren und über die Schöpfung zu herrschen. Über die Schöpfung zu herrschen, die Schöpfung sich untertan zu machen. Was Gott hier gemacht hat, ist, er hat den Menschen die Autorität über seine Schöpfung gegeben. Das ist vielleicht wie ein Besitzer von einem großen Garten, der einen Gärtner anstellt. Er sagt, es ist mein Garten. Er verschenkt den Garten damit nicht. Aber was er macht ist, ich setze dich ein, dass du diesen Garten bewirtschaftest, dass du Autorität über diesen Garten ausübst, dass du beginnst, schlechte Dinge rauszurupfen, dass du das beginnst zu bepflanzen und vielleicht irgendwo einen Rasen anzulegen und hier noch ein Beet und dann vielleicht was wieder zu verändern. Ja? Und der Mensch hatte also einen Herrschaftsauftrag über die Schöpfung. Und dann, wir alle kennen die in der Geschichte, der Teufel kommt in Form von einer Schlange und er belügt den Menschen und der Mensch fängt an, dem Teufel mehr zu glauben als dem Teufel mehr zu glauben als Gott. Und das Interessante ist, was dann passiert, es kehrt also Sünde ein und von da an lesen wir, dass der Teufel der Herrscher dieser Welt ist. Besonders im Neuen Testament, und Jesus sagt es auch immer wieder, dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist oder dass der ist, der in der Luft herrscht, das lesen wir in den Briefen. Ja? Der Teufel ist plötzlich der Herrscher dieser Welt und was Theologen sagen, ist das der Herrschaftsauftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, den hat der Teufel an sich gerissen und wir lesen das auch in der Versuchung. Ja, wo Jesus versucht wird, da bietet der Teufel Jesus all diese Bereiche an und sagt, hier, du kannst sie zurückhaben. Aber beug deine Knie nur vor mir und bete mich an. Und Jesus sagt, nein, natürlich nicht. Aber was wir also lesen, ist, dass Gott die Welt gemacht hat und alles war in bester Ordnung, alles war wunderbar und perfekt. Es gab keine Krankheit und keinen Schmerz und kein Geschrei, kein Streit. Der Teufel kommt und zieht diese Herrschaft der Menschen, diesen Herrschaftsauftrag der Menschen an sich, raubt es als Dieb und fängt an, über die Welt zu herrschen. Vielleicht wird das ganz bildlich in dem Film König der Löwen. Ich weiß, habt ihr König der Löwen da gesehen? Früher gab es als, ne? So, da gab es den guten Herrscher. Und der war der König des, der König der Safari oder so, ne? Sagt mal, oder wie? Der König des Dschungels ist doch ein Gorilla, oder? Der Savanne, was auch immer. Also, der war der König da, so, ne? So, und der ruft seine Herrschaft aus und das Land blüht und es ist Gerechtigkeit da und es ist für alle genug zu essen da und alles ist gut und dann kommt der Scar, dieser Eifersüchtige, ne? Und der fängt an zu lügen und belügt den Sohn und fängt an, diesen Herrschaftsauftrag an sich zu reißen. Und von da an sehen wir in diesem Film, wie dieses ganze Land verbrannt ist und wie Ungerechtigkeit da ist, wie Armut da ist. Und dann die Hyänen, seine Diener, die sind so bildlich für diese Dämonen. Selbst die haben zu wenig und selbst die fangen an, sich zu streiten und sich gegenseitig zu beklauen. Und was passiert? Dieses ganze Reich ist ein Reich der Unordnung und der Ungerechtigkeit. Und alle leiden letztlich. Letztlich sind alle Leidtragende. Und das ist das, was wir sehen. Die Welt wird beherrscht vom Reich der Finsternis oder vom Teufel. Und darin ist Ungerechtigkeit, darin ist Lüge. Daran ist Krankheit und Schmerz. Und immer wieder greift Gott ein durch die Propheten und er gibt die 10 Gebote und er greift ein und versucht, sich die Schöpfung wieder zurückzuholen und er ruft zu, ich bin heilig, jetzt seid ihr auch heilig. Lebt nach diesen Geboten, aber der Mensch schafft es nicht. Er ist so unterdrückt von der Herrschaft der Finsternis und so verworren in seiner eigenen Sündhaftigkeit, weil der Kern seiner Identität gebrochen wurde als Ebenbild Gottes und er ist zu einem Sünder geworden. Aber irgendwann, haben die Propheten gesagt, irgendwann werden 2 Dinge passieren. Daniel sagt, die Herrschaft des Tieres wird gebrochen sein und er wird in den Feuersee geworfen werden. Was es heißt ist, der Teufel, der wird entmachtet werden. Er wird gestürzt werden. Und Jesaja sagt, und es wird ein Tausch stattfinden. Da wo Trauer war, da wird jetzt Freude kommen. Da wo Krankheit war, wird Heilung kommen. Es wird also wiederhergestellt, was der Teufel kaputt gemacht hat. Der Teufel wird in seiner Macht gebrochen und es wird wiederhergestellt, es wird repariert, es wird geheilt, was kaputt gegangen ist. Und Jesus tritt auf. Und das, der erste Satz, den wir von Jesus kennen, ist Markus 1, 15. Sagt er, dass die Zeit ist jetzt erfüllt, das Reich Gottes ist nah. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes ist nah. Das Reich Gottes kommt jetzt. Das bedeutet, die Herrschaft Gottes wird jetzt wieder Gestalt finden auf dieser Erde durch mich. Durch mich wird das wieder anbrechen. Durch mich wird die Herrschaft des Teufels gebrochen und das, was er kaputt gemacht hat, wird jetzt wieder heile und wird jetzt wieder repariert sein. Und das, was Jesus sagt, ist, das Reich Gottes ist nahe. Das Wort kann man auch gebrauchen. Das Reich Gottes ist in greifbarer Nähe oder ist in erlebbarer Nähe. Und das ist genau das, was alle Leute, die Jesus begegnet sind, erlebt haben. Heilungen und Zeichen und Wunder, Befreiungen. Leute wurden wieder hineingeführt in die Gesellschaft. Leute haben wieder Würde zugesprochen bekommen. Leute hatten die Möglichkeit, umzukehren und ihr Leben mit Gott und mit den Menschen ins Reine zu bringen. Und all das sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes. Es gibt eine Geschichte in ist Lukas 11. Ich habe mein Skript ist so klein, ich versuche ohne Skript zu reden. Ich glaube, Lukas 11, da treibt Jesus einen Dämon aus, einen Dämon der Stummheit, und die Kritiker, die ihn sehen, die Schriftgelehrten, was total interessant ist, finde ich, sehen diesen Dienst von Jesus und sie treffen ein Urteil darüber. Sie sehen das, was Jesus macht, und sie treffen ein Urteil darüber. Was sie sagen ist, dieser Jesus, der treibt die Dämonen aus durch den obersten Dämon, durch den Beelzebul. Der macht das in der Kraft des Teufels. Sie haben den Dienst von Jesus gesehen, haben gesagt, hier passiert was. Ja? Also hier passiert wirklich was, wir können das jetzt nicht mehr irgendwie verschweigen, wir können jetzt nicht sagen, es ist ein Scharlatan oder es ist irgendwie ein Magier oder sowas. Hier passiert was, ja? Aber was hier passiert, ist nicht durch die Kraft Gottes, sondern es ist durch die Kraft von Dämonen, ja, oder von einem obersten Dämon. Das ist total interessant. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die von sich behauptet haben, dass sie am nächsten an das dran sind, was Gott will. Dass sie die beste Vorstellung, die genaueste Vorstellung haben von dem, wer Gott ist und was er will und was seine Pläne sind. Die sehen jetzt Gott in Person. Und sie sagen, das ist der Teufel. Das ist der Teufel. Wie interessant, ne? Was Religion und Religiosität pervertiert unser Bild von Gott. Es dreht es um. Aber Jesus erklärt uns, was dann passiert. Jesus erklärt, gibt uns einen Blick in die geistliche Welt. Er sagt, wenn ich einen Dämon durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. So ist die Herrschaft Gottes angebrochen. Und dann gibt er uns einen Blick hinter den Vorhang. Er gibt uns einen Blick hinter das, was passiert ist, als er diesen Dämonen ausgetrieben hat. Und da heißt es nämlich, dass Jesus sagt da, wenn ein Starker gewappnet seinen Palast bewacht. Ich glaube, da heißt es, So bleibt, was er hat, in Frieden, oder seine Beute bleibt im... Hast du's? Ja, magst du es mal vorlesen? Ja, also Jesus sagt hier, der Teufel ist wie ein Starker, der gewappnet seinen Palast bewacht. Und der hat diesen Palast besetzt. Das ist nicht seiner, der hat ihn besetzt, illegalerweise. Und der hat da drin seine ganze Beute gehortet. Aber jetzt sagt Jesus, jetzt kommt ein Stärkerer, er selber. Und der überwindet ihn. Und er nimmt ihn die Rüstung, auf die er sich verließ, und verteilt die Beute. Er holt das wieder in Freiheit. Was Jesus also sagt ist, als dieser Dämon ausgetrieben ist, wurde der Starke, der gewappnet seinen Palast bewacht, überwunden. Und die Beute wurde freigelassen. Und dieser Junge wurde in Freiheit geführt. Was er hier also sagt ist, und das ist für uns wichtig zu verstehen, dass Zeichen und Wunder, dass Heilungen und Befreiung sind kein Hobby von Jesus. Das ist nicht das, was er halt gerne in seiner Freizeit macht, sondern was er macht ist, er holt sich die Schöpfung zurück. Es ist der Vater, der sagt, ich hole mir jetzt meine Familie zurück. Ich hole mir das zurück, was mir gehört. Für Jesus war das ein tiefes Anliegen. Das war nicht, ach, du bist geheilt, das ist ja nett, sondern er sagte, ja, du bist geheilt, jetzt ist die Herrschaft Gottes wiederhergestellt in deinem Leben. Und wir werden in die Zeit hineinkommen, in der alles vollendet sein wird. In der es kein Geschrei mehr gibt, in der es kein Leid mehr gibt. In der eine Zeit, in der er mitten unter uns lebt. Alles wird wiederhergestellt sein. Nicht Jesus sagt, wir lesen das in 1. Johannes, denn dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Jesus ist unsere Theologie. Jesus hat all das verkörpert, was Gottes Wille war. Jesus hat all das verkörpert, was sein Anliegen war. Er war die perfekte Repräsentanz Gottes hier auf der Welt. Jesus sagt, wenn ihr mich seht, so seht ihr den Vater. Wenn wir also über den Dienst in den Gaben und der Kraft des Geistes reden und nachdenken, dann schauen wir uns Jesus an und dann müssen wir erkennen, es geht ihm darum, dass die Herrschaft Gottes wiederkommt. Dass die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird in unserem Leben und in der Welt um uns herum. Und dann erkennen wir den Willen Gottes. Ich glaube, Luther war es, der sagte, Jesus ist der König der Schrift. Jesus ist also, wenn wir die Bibel lesen, lesen wir die Bibel immer im Lichte von Jesus. Bill Johnson sagt es so, Jesus ist perfect theology. Jesus ist perfekte Theologie. Auf die Frage, was Gottes Einstellung ist, was Gottes Meinung ist zum Thema Krankheit, ist Jesus die Antwort. Auf die Frage, was Gottes Meinung dazu ist, ob es noch dämonische Mächte gibt und wie Gott die findet, ist Jesus die Antwort. Auf die Frage, wie oft Gott Wunder wirken will, ist Jesus die Antwort. Jesus ist unsere perfekte Theologie. Er hat all das repräsentiert, was Gott wichtig ist. Voll und ganz, meldest du dich? Okay. Ist es eine Frage?
Ganz kurze Frage zu dem, was du jetzt sagst. Mhm. Dass ich es richtig verstehe, wenn jemand jetzt Heilung von Dämonen befreit, ist er aber noch nicht im Reich Gottes. Er ist erst im Reich Gottes, wenn er nicht
befreit. Amen. Amen. Er selber ist ins Reich Gottes eingetreten, ja, in das ewige Reich hineingetreten, wenn er die Erlösung und die Vergebung der Sünden für sich empfangen hat. Vielen Dank für diese Schärfung. Er hat aber etwas vom Reich Gottes erlebt, wenn er Heilung oder Befreiung erlebt hat. Vielen Dank für diese Schärfung, sehr wichtig. Jesus ist also perfekte Theologie. Jesus ist auch unser Vorbild. Petrus sagt es so, wir laufen in seinen Fußstapfen, Mensch, das ist jetzt nicht so ein gut, schöner Fuß, naja, wie auch immer, 15 hat man, ne? Also das ist ein Fuß, ein Plattfuß. Wir laufen nicht in seinem Plattfuß, wir laufen aber in seinen Fußstapfen und Jesus ist unser Vorbild darin, Jesus ist also unsere Berufung. Ich habe darüber gestern schon ein bisschen gesprochen. Paulus sagt es so, dass wir Gottes geliebte Kinder sind und wir sollen ihn oder er soll uns in allem ein Vorbild sein. Das bedeutet, Jesus ist der normalste Christ, den es gibt. Jesus hat uns Standard-Christsein vorgelebt. Wir sind seine Jünger, wir sind seine Schüler und wir lernen von ihm. Aber wir sind nun hineingenommen in die gleiche Identität wie er. Er ist der normalste Christ. Jemand sagte mal, Jesus kam nicht einfach nur, um uns zu zeigen, was er tun kann. Er kam, um zu zeigen, was er tun kann, um seine Macht zu zeigen. Aber er kam auch, um uns zu zeigen, was wir nun können. Nicht aus unserer eigenen Kraft, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes. Jesus war der normalste Christ und wir folgen ihm darin nach. Und Jesus geht sogar noch weiter. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die gleichen Dinge tun und der wird sogar noch größere Dinge tun. Wenn wir uns also die Frage stellen, was hat Jesus den lieben langen Tag gemacht, und darüber haben wir gestern schon ein bisschen gesprochen, wenn wir sagen, wir wollen Jesus ähnlicher werden oder wenn wir so ein Armband tragen mit What would Jesus do? Dann ist es toll, wir sind seine Schüler und wir wollen von ihm lernen. Das bedeutet aber nicht nur, dass wir netter und liebevoller und freundlicher und all das werden, was alles wichtig ist. Ich will das überhaupt nicht runterschrauben. Dann bedeutet es aber auch, dass wir Kranke und Gebundene und sogar Toten in gleicher Weise, in der gleichen Kraft begegnen, wie Jesus es getan hat. Wir können uns vor diesem Auftrag nicht entziehen. Ich finde das so interessant, dass ich das Gefühl habe, dass wir heutzutage, ich kann ja nur von heutzutage reden, weil ich ja nur heutzutage lebe, aber wir leben in so einer individualisierten Gesellschaft, in der, wo ich das Gefühl habe, dass wir uns immer das rauspicken, was uns am besten schmeckt und was wir am besten mögen. Ich mache das ganz gern auch mit diesem Handybild wieder deutlich. Dieses Handy, das ist ein iPhone, also ein Ich-Telefon. Und ich kann das so programmieren und so machen. Ich kann Apps, Programme da draufladen, die ich will und die genau zu mir passen. Und ich kann die anordnen, so wie ich das will und die genau da platzieren, wo ich das haben will. Und ich kann die Sachen, die ich nicht möchte, kann ich rausschmeißen. Und so oft habe ich das Gefühl, dass wir beginnen, unsere Jüngerschaft genauso zu leben. Dass wir uns Dinge rauspicken, von denen wir arroganterweise denken, das kann ich auch. Das liegt mir. Und dann aber die Dinge, die wir halt eben nicht können und die uns in Schwachheit führen, dass wir die halt eben vernachlässigen. Und das Ding ist, es liegt niemandem von uns, die andere Wange hinzuhalten. Es liegt niemandem von uns, den Feinden zu vergeben. Und es liegt auch niemandem von uns, Kranke zu heilen. All das ist eine übernatürliche in der Berufung und wir sind dazu berufen, unser Leben hinzugeben, unser Leben aufzugeben, zu sterben und das zu leben, wozu Jesus uns berufen hat. Jesus ist unser Vorbild. Er hat es vorgemacht. Und wenn wir darüber nachdenken, was er den lieben langen Tag gemacht hat, dann sind es so viele Heilungen und Zeichen und Wunder. Wenn wir alle Heilungen und Zeichen und Wunder aus dem Neuen Testament herausschneiden würden, dann, ich weiß nicht genau die Zahl, aber ungefähr 70% all seiner Taten waren Heilungen und Zeichen und Wunder. Ja, dann würden wir nicht mehr viel von unserem Herrn Jesus Christus wissen. Es ist, manche sagen so, und es trifft nicht auf jede Stelle zu, aber so gut wie jede Stelle kommt Jesus entweder gerade von einer Heilung zurück oder ist gerade dabei, jemanden zu heilen oder ist gerade auf dem Weg, jemanden zu heilen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir als Christen den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Wie oft ist Jesus in einen Ort gegangen, in ein Dorf gegangen und wir lesen davon und er heilte alle. Und alle, die krank waren, heilte er. Gib das mal in deine Konkordanz ein oder bei Bibelserver oder was auch immer ihr hier habt, aber heilte alle. Wie oft ist Jesus in einen Ort gegangen und heilte alle? Was bedeutet das, er heilte alle? Manche sagen jetzt, ja, der hat nicht alle geheilt, der hat nur extrem viele geheilt. Okay, dann lass uns sagen, extrem viele. Macht keinen wirklichen Unterschied. Nehmen wir an, da gibt es einen Ort von 100 Leuten. Ja? Irgendwo in der Nähe vom See Genezareth. So, ne? Kleines Örtchen, 100 Leute, jeder kennt jeden. Und man kennt sich auch schon seit Generationen. Man kann davon, glaube ich, ausgehen, dass jeder irgendeine Art von Krankheit hat. Ja? Also von Schnupfen bis irgendwie Lepra, von verspannten Nacken durch die ganze Fischerei bis hin zu Blindheit. So, ne? Also all Mögliches gibt es nicht dazwischen. Ich würde mal behaupten, jeder hier im Raum hat irgendwas. Ne? Eine Lebensmittelallergie oder irgendwie, ne, einen schwachen Rücken, was auch immer es ist. Ne? Und in so einem Dorf von 100 Leuten wahrscheinlich gab es jeden, jeder hatte irgendwie irgendwas. So, und da war vielleicht die Tante Erna, die hatte einen kaputten Rücken, weil die einfach viel gearbeitet hat in ihrem Leben und die konnte jetzt ihre Enkelkinder nicht mehr hochheben. So, und daran hat sie gelitten, ne, weil sie die Enkel so sehr liebt und sie hat sich so doll darauf gefreut, endlich dann Enkelkinder zu haben und sie lebt im Haus der Familie, aber ihr Rücken ist kaputt und sie kann einfach nicht mehr. Die hat einen kaputten Rücken. Dann gibt es den Heiner. Der Heiner hat einen Dachdeckerbetrieb. Ne? Und der ist von der Leiter gestürzt und ist auf die Hand gefallen, ganz ungünstig, hat sich die Hand gebrochen und das ist nie wieder so richtig verheilt und er kann nicht so richtig arbeiten. Und jetzt entstehen dadurch mehrere Probleme. Heiner kann selber nicht mehr arbeiten, seine Familie droht jetzt in die Armut zu rutschen und der Kevin, den er als Auszubildender hatte, den muss er kündigen. Der hat jetzt auch keine Perspektive mehr und der droht gerade auf die schiefe Bahn zu kommen. Dann gibt es da die Hildegard. Hildegard war früher die Grundschullehrerin. Aber plötzlich hat die sich total verändert. Die ist gar nicht mehr die Liebe, sondern die fängt an fluchen und ist verwirrt und hat manchmal Lichtmomente, aber dann ganz viele, ganz finstere Momente. Und du fragst dich, was ist denn mit der los? Ja? Und dann ist da noch der kleine Finn, der hat Aussatz. Und die Familie muss ihn jetzt ausstoßen. Und das ist eine riesengroße Familientragödie. Der Finn selber ist einsam am Dorfrand und die bringen ihn ab und zu was nicht zu essen, aber es gibt keine Kuscheleinheiten mehr und er darf nicht mehr im gleichen Haus leben. Und die Familie ist zutiefst traumatisiert und im tiefen Schmerz, weil der kleine Finn jetzt Aussatz hat. So, das ist ein Ort von 100 Leuten. Und Jesus kommt rein und heilte alle. Heilte alle. Er heilte die ganz Konservativen, die Schriftgelehrten und Religiösen. Er heilte die Zyniker, die gesagt haben, ah, ja, ja, ja. Er heilte alle. Er heilte die Schnupfen. Er heilte die verspannten Nacken. Und er heilte die Blinden. Er heilte alle. Er heilte die Tante Erna, war es Tante Erna, ich weiß es nicht mehr, ihren Rücken. Und tränenüberströmend kann sie ihre Enkelkinder hochheben. Und die Familie feiert. Dann den Heiner. Seine Hand wird geheilt. Er kann wieder anfangen zu arbeiten und kann seine Familie wieder versorgen. Und Kevin oder so, der kann jetzt wieder da arbeiten und er kommt jetzt wieder auf die richtige Bahn. Seine Lebenslinie verändert sich wieder nicht zum Guten. Dann ist da, wen gab es noch? Die Grundschullehrerin. Die wird frei von all ihren Dämonen. Plötzlich sitzt sie da wieder in normalen Klamotten und kann wieder ihren alten Job machen und ist plötzlich wieder die Person, wo man gerne ist und wo man sich gerne dran zurückerinnert und wo die Kinder keine Angst mehr vorhaben. Und dann ist da noch der kleine Finn, der wird auch geheilt. Und die Familie kommt wieder nicht zusammen. Was ist in diesem Ort passiert? Gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Jesus ist gute Nachricht in Person. Die Freude muss in diesem Dorf um Meter gestiegen sein. Nicht nur die Freude, sondern auch der Frieden. Die Familienkonstellationen haben sich wiedergefunden und Leute sind wieder in Gemeinschaft zurückgekommen. Und die Wirtschaft ging auch wieder hoch. Leute konnten wieder arbeiten, die vielleicht vorher nicht arbeiten konnten. Er heilte alle. Jesus ist unser Vorbild darin. Und als drittes, Jesus ist der Schlüssel. Wenn wir über den Dienst in den Gaben und der Kraft des Geistes reden, dann ist Jesus auch der Schlüssel, der uns mit dieser Kraft selber ausstattet. Jesus ist unsere Theologie für den Dienst in den Gaben und der Kraft des Geistes. Jesus ist unser Vorbild darin und Jesus ist auch unser Schlüssel dafür. Jesus ist der uns mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Jesus ist der das freisetzt für uns. Jesus sagt selber in Johannes 7, alle, die ihr durstig seid, kommt zu wem? zu mir und trinkt. Jesus ist es, der uns mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jesus ist der, der uns mit dem Heiligen Geist tauft. Und das erklärt übrigens uns auch einiges von dem, wer alles mit dem Heiligen Geist erfüllt wird und wer mit Kraft erfüllt wird. Kennt ihr diese Idee mit Christen erster Klasse und Christen zweiter Klasse? So, ne? Es gibt manche, die haben den Heiligen Geist, die sind mit dem Heiligen Geist getauft, die sind besonders gute Christen, ne? Und wir alle so, wir Normale, ne? Wir sind halt nicht so, ne? Aber wenn Jesus es ist, der uns mit dem Heiligen Geist erfüllt, dann ist das alles aus Gnade heraus. Dann können wir uns daraus nichts verdienen, sondern er selber hat das für uns errungen am Kreuz. Es ist alles ein Werk der Gnade. Und Jesus sagt, kommt zu mir, wenn ihr durstig seid. Und ich gebe euch nicht zu trinken. Wen lädt Jesus ein? Lädt Jesus die Superchristen ein? Nee, die kriegen nichts. Lädt Jesus die ganz Schwachen ein? Lädt Jesus die Alten ein? Lädt Jesus die Jungen ein? Auch nicht. Wen lädt Jesus ein? Die Durstigen. Die Durstigen. Grundvoraussetzung dafür, wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, ist nicht super Christ sein, nicht ganz viel Bibel lesen, nicht auf den falschen Websites unterwegs gewesen sein und so weiter und so weiter. Grundvoraussetzung ist Durst. Durstig zu sein bedeutet, zu wissen, mir fehlt etwas. Ich habe ein Bedürfnis. Ich habe nicht alles beieinander, sondern ich brauche etwas, und je durstiger du bist, desto egaler ist es dir, wie es aussieht, wenn du trinkst. Ist so, ne? Ja. Ne? Sei mal in der Wüste ein paar Stunden oder sowas, vielleicht in Israel, wer war schon mal da? Ja. So, ne? Dann bist du da mal, ne? Und wenn du dann durstig bist, dann ist nicht mehr, ne, der englische Tee. Kommt zu mir, wenn ihr durstig seid, ich gebe euch zu trinken. Ich habe euch noch ein Zitat mitgebracht von einem wunderbaren Theologen, den ich sehr schätze und der ein hervorragendes Buch geschrieben hat über die Theologie, eine Theologie zur Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Der Theologe heißt Simon Ponsonby und der ist in Oxford und der unterrichtet auch in der Wycliffe Hall und ist in St. Aldates, einer ganz bekannten Gemeinde, Pastor für Theologie und Pastor für Lehre. Und der hat ein Buch geschrieben, das gibt es leider nicht auf Deutsch, mit dem wunderbaren Titel More. Und der Untertitel ist How we can have more of the Spirit when we already have everything in Christ. Wie wir mehr vom Heiligen Geist haben können, wo wir doch schon alles in Christus haben. Und der schreibt Folgendes. Am Kreuz hat Jesus nicht nur auf wunderbare Weise die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen und die Erlösung erworben. Er hat auch den Strom des lebendigen Wassers freigesetzt, so dass wir nie wieder dürsten müssen. Aus seiner Seite floss Blut und Wasser, welches nicht nur ein Zeichen seines physischen Todes war, sondern auch ein Fingerzeig, das durch seinen Tod uns das Leben im Heiligen Geist ermöglicht. Diese beiden Ströme fließen immer zusammen, Blut und Wasser, Golgatha und Pfingsten, Erlösung und Erfüllung. Es kommt immer zusammen. Jesus ist es, der den Strom des Geistes freigesetzt hat, und der Strom des Geistes fließt durch das Kreuz hindurch zu uns. Es ist ein Werk der Gnade. Ich glaube, wir haben keine Zeit mehr, deswegen lass uns beten. Wollen wir beten? Wer ist durstig? Dann lass uns trinken. Lass uns trinken. Lass uns aufstehen. Immer wenn ich einen Schluck nehme, schlägt es zurück und es ist mein ganzes Gesicht. Lass uns unsere Hände öffnen. Unsere Augen schließen. Jetzt bleib bei dir. Jetzt schau nicht, was links und rechts von dir ist. Und jetzt erlaub doch einfach, dass der Heilige Geist jetzt in Kraft an dir wirkt und an dir wirkt und an dir handelt, was nur er tun kann und was sein Wille ist. Und Herr, ich mache mich damit eins, mit diesem Gebet, dass du jetzt an uns wirkst. Ich bete, komm, Heiliger Geist, und füll diesen Raum. Fall auf deine Kinder. Wir warten auf dich, Herr.